zur Sendung Spiritualität am heutigen Tag begrüßt Sie aus dem Studio in Balderschwang ganz herzlich Nikolaus Albert hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Das Thema der heutigen Spiritualitätssendung lautet Glaubenserfahrungen in der modernen Literatur. Es geht also darum, wie wird in der modernen Literatur über den Glauben gesprochen, ist eher positiv, ist eher negativ. Und dazu haben wir heute eingeladen den emeritierten Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft, Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt. Er ist auch Spiritual am Priesterseminar St. Georgen. Grüß Gott, Pater Schneider.
Ja, grüß Gott. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ja, herzlichen Gruß aus der Abtei Maria Laach, wo ich gerade bin. Ich möchte mit Ihnen ein Thema aufgreifen, was vielleicht eher am Rande der augenblicklichen Aufmerksamkeit ist. Aber Sie werden in den Ausführungen entdecken, dass doch vieles hier von dem angesprochen wird, was unsere augenblickliche Situation von Glaube und Kirche angeht. Mit der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft und jener Lebensbereiche, die früher dem Christentum eigen waren, ist der Stand bzw. die Möglichkeit einer christlichen Literatur äußerst erschwert. Auf jeden Fall nicht mehr selbstverständlich und von allen anerkannt. Die christlichen Normen und Glaubenssätze werden nur noch von einem kleinen Teil der Gesellschaft akzeptiert. So ist es nicht verwunderlich, dass es sich auch kaum noch genuin christliche oder katholische Schriftsteller finden lassen. Die Sprache der modernen Literaten ist nicht mehr die der Hymnen, Jamben und der Sonette, sondern gerät an den Rand des Verstummens. Die Dichter meiden das religiöse Wort, sie verkleiden es oder schreiben Gegenworte und Gegentexte. Auch lehnen sie für sich das Amt eines Heilverkünders ab. 1921 schreibt bereits Franz Kafka: In Wirklichkeit ist der Dichter immer viel kleiner und schwächer als der gesellschaftliche Durchschnitt. Er empfindet darum die Schwere des Erdendaseins viel intensiver und stärker als die anderen Menschen. Sein Gesang ist für ihn persönlich nur ein Schreien. Er ist kein Riese, sondern nur ein mehr oder weniger bunter Vogel im Käfig seiner Existenz. So Franz Kafka also, womit er sagt, der Dichter in der äußersten Sensibilität für seine Zeit, die er im eigenen Leben erfährt. Die Literaten lösen sich zunehmend von den religiösen Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, und die Entfremdung zwischen Literatur und Glauben wird immer größer und grundlegender. Der Prozess der zunehmenden Entfremdung artikuliert sich in der deutschen Literatur seit dem Zweiten Weltkrieg unter je anderen Akzenten und Vorzeichen. Und zwar in den 50er Jahren mehr moralisch und in den 60er Jahren eher politisch, während sich die Literaten mit Beginn der 70er Jahre mehr dem Einzelnen und seiner Suche nach der eigenen Identität zuwenden. Heute sprechen einige vom Anbruch eines ästhetischen Jahrzehnts im Bereich von Kunst und Literatur. Am Beginn dieses Prozesses geht es um die zentrale Frage, ob es überhaupt so etwas wie eine christliche Literatur geben kann, also jene Frage, die seit dem letzten Jahrhundert nicht verstummt. Am Ausgang der 60er Jahre sprechen recht namhafte Literaturkritiker vom endgültigen Ende der christlichen Literatur. Aber so wenig sich damals das Ende der Kunst einstellt, hört auch die sogenannte christliche Literatur auf zu existieren. Doch ist das Ende einer bestimmten Art, christliche Literatur zu schreiben, festzustellen. Die neue Verhältnisbestimmung von Glaube und Literatur bringt Heinrich Böll ins Wort, wenn er in Rose und Dynamit bemerkt: Es gibt keine Theologie der Literatur. Gäbe es sie, sie würde zu verblüffenden Ergebnissen kommen, würde manchem Nichtchristen attestieren müssen, dass er verkündet, und manchen Christen in Bann tun müssen, weil er, indem er um des Marktes willen die Kunst verletzt, die Ordnung verletzt. Themen der christlichen Literatur von früher werden nun gerade von solchen Autoren teils behandelt, die überhaupt gar keine Christen sind. Und doch finden sich bei ihnen die Grundthemen des christlichen Glaubens angesprochen. Und ihnen möchte ich in der heutigen Sendung besonders nachgehen. Die deutsche Lyrik der 80er Jahre steht nicht mehr im Rampenlicht von Öffentlichkeit, Gesellschaft und Politik, zumal sie sich dem Trend der Postmoderne folgend mehr dem Humanum, der Innerlichkeit und dem Individuellen zuwendet. Diese Tendenz der 80er Jahre beschreibt Hans Hölzel mit den Worten: Man will etwas erleben, hat Spaß am Vorzeigen der eigenen Person. Den Widrigkeiten einer düsteren Welt begegnet man mit augenzwinkender Dekadenz. Ideologien landen da natürlich im Mülleimer. Jede offiziell anerkannte und religiös abgesicherte Sprachform wird abgelehnt. Nietzsches Gedicht vom Krähenflug, das noch in leidvoller Sprachnot erklingt, weh dem, der keine Heimat hat. Dieses Gedicht greift Ulla Hahn ironisch auf, wenn sie sagt, wer keine Heimat hat, schaut sich den Himmel an. Also erneut eine Absage an Gottes Himmel, seine Existenz und Wirklichkeit. Doch gerade im Film gibt es noch vereinzelte Sprachspuren des Sakralen, aber meist verhüllt in Bilder des Erotischen. Das Wort wird in seinem Sprach- und Sinngehalt aufs Äußerste reduziert bis zur Unkenntlichkeit. Mitteilung bleibt versagt. Die Verachtung der Institution bis zur Kotzgrenze des Politischen äußert sich darin, dass sich das Individuum aus allen Normen und gesellschaftlichen Konventionen und Rückbindungen löst. Vom Leben bleibt der äußere Ablauf von Ereignissen und Fakten bestimmt vom Uhrwerk, wie Ulla Hahn es nennt, als einzigem Inhalt. Aber gleichzeitig mit der zunehmenden Entfremdung von Literatur und Glaube erhalten nun Meditation, Neognosis und Esoterik eine neue Plausibilität, wie sie sie bis dahin kaum gegeben hat. Auf sich selbst zurückgeworfen, führt der Einzelne das Gespräch mit sich selbst. Deshalb wundert es nicht, dass gerade die Tagebücher zunehmend an Bedeutung gewinnen. Sie liegen in reicher Zahl von Ernst Jünger vor, auch von Franz Kafka, André Gide, Julien Grin und vielen anderen. Der Schreiber dieser Tagebücher versucht in einem persönlichen Rückblick, sich seines Tages und seines Erlebnisses zu versichern. Er verzichtet auf eine systematische und ordnende Zusammenstellung seines Lebens und wendet sich dem Detail zu, das er mit großer und geduldiger Hingabe und ungetrübter Freude beschreibt und mit ganzer und ungeteilter Aufmerksamkeit Element neben Element setzt. Von kirchlicher Seite wird die Begegnung mit der Literatur nicht sonderlich gesucht. Man wirft den Schriftstellern vor, dass sie zu einem großen Teil nur auf der Ebene der Diskussion bleiben, ihre Form die Formlosigkeit sei und ihr Inhalt die Inhaltslosigkeit. Sie würden selbstgefällig Situationen der Angst und der Verzweiflung beschreiben, ohne konstruktiv und innovativ neue Lebensmöglichkeiten aufzuzeigen. Aber solche Vorwürfe sind zu plakativ, als dass sie zu einem neuen Gespräch zwischen Kirche und Literatur, Theologie und Dichtung führen. Im Bereich der Theologie ist derzeit eine erneute und bewusste Zuwendung zur Literatur festzustellen, teils aus dem Anliegen, mithilfe der literarischen Zeugnisse auf die Spuren Gottes in der heutigen Zeit hinzuweisen. Aber nicht selten bleibt es bei einer rein homiletischen, katechetischen oder religionspädagogischen Ausschlachtung literarischer Texte und Zitate im Dienst des eigenen theologischen Denk- und Ausführungsweges. Deshalb wollen wir fragen, auf welche Weise die moderne Literatur unserer Zeit zu einer Herausforderung im Glauben und uns auf neue Wege bringen kann. Ich möchte 4 Themen aufgreifen. Das erste habe ich umschrieben mit Gnade im Zerbrechen. Statt gegenüber der Wirklichkeit Gottes zu resignieren, zu revoltieren oder sie gar zu ignorieren, wählen manche Literaten eine neue Sprache, in der sich ihre Suchanzeige einen angemessenen Ausdruck verschafft. So auch Nelly Sachs. Seit der Berliner Großbürgerstochter 1940 mit ihrer Mutter von den Nazis geflohen ist, lebt sie in einer Einzimmerwohnung in Stockholm, die sie bis zu ihrem Tod 1970 nicht mehr verlässt. Hier entwirft sie eine Gegenwelt, wie in Flammen, gegen die Wohnungen des Todes ihres Lehrmeisters gerichtet. Sie schreibt, um zu überleben. 2 Jahrzehnte lang betritt sie nicht mehr deutschen Boden. Als sie 1960 in Meersburg am Bodensee den Droste-Preis erhalten soll, reist sie nach Zürich, steigt im Hotel zum Storchen ab und fährt über den Bodensee nach Meersburg. In diesem Hotel lernt sie am 26. Mai Paul Celan kennen. Bald nach der Begegnung schreibt dieser ihr am 1. Juli: Es gehört zum Schwersten dieser Zeit, dass so viele vom Wort abfallen, vom eigenen so leicht wie von dem ihnen zugesprochenen. Es ist still hier. Nelly Sachs erleidet nun einen schweren Nervenzusammenbruch mit Verfolgungswahn. Am 19. August beschwört Paul Celan sie gleichsam mit den Worten: Weißt du noch wie, als wir ein zweites Mal von Gott sprachen in unserem Haus, dass das Deine, das dich Erwartende ist, der goldene Schimmer auf der Wand stand. Von dir, von deiner Nähe her, wird solches sichtbar. Es bedarf deiner, bedarf auch im Auftrag derer, denen du dich so nahe weißt und denkst, deines hier unter den Menschenseins. Es bedarf deiner noch lange, es sucht deinen Blick. Schick ihn, diesen Blick, wieder ins Offene, gib ihm deine wahren, deine befreienden Worte mit. Vertrau dich ihm an, vertrau uns, deine mit und mit dir Lebenden, diesen Blick an. Lass uns, die schon Freien, die Allerfreiesten sein, die mit dir im Licht Stehenden. Schau, Nelly, das Netz wird fortgezogen. Grunde ein erschütterndes Zeugnis im Ringen um einen Menschen, dass er zurücktritt, wieder in das Leben und doch die Wege des Lebens wieder gehen kann. Paul Celan belässt es bei einer Distanz, denn er sagt zu Nelly Sachs an anderer Stelle: Von deinem Gott war die Rede. Das Judentum und sein Glaubensweg bedeuten für Paul Celan keinen Ort der Glaubenserfahrung mehr. Die Dichterin Nelly Sachs hingegen schreibt in Flucht und Verwandlung über das Schicksal des Juden und sein Volk und damit auch über ihr eigenes jüdisches Schicksal, dass es für sie in allem Zerbrechen doch eine Gnade gibt. So heißt es bei ihr in dem Gedicht Fahrt ins Staublose. Zwischen deinen Augenbrauen steht deine Herkunft, eine Chiffre aus der Vergessenheit des Sandes. Du hast das Meerzeichen hingebogen, verrenkt im Schraubstock der Sehnsucht. Du säst dich mit allen Sekundenkörnern in das Unerhörte. Die Auferstehung deiner unsichtbaren Frühlinge sind in Tränen gebadet. Der Himmel übt an dir Zerbrechen. Du bist in der Gnade. Für Nelly Sachs erhebt sich im Zerbrechen des Lebens, auch ihres eigenen Lebens, ein Ort und eine Zeit religiöser Erfahrung. Selbst im Zerbrechen gibt es eine Gnade, wie sich auch die Auferstehung nicht ohne Tränen vollzieht. Außer den Schrecknissen von Krieg, Not und Leid gibt es noch eine andere Erfahrung des heutigen Menschen, die ihn ins Verstummen zu führen droht. Es ist die Erfahrung des Scheiterns an der Liebe. Und zwar ein Scheitern an der Liebe durch Mangel an Geliebtwerden und an Liebesfähigkeit. Viele Autoren geben Beispiele für diese erste Erfahrung. Ursula Krechels Gedicht Nachtrag verdeutlicht aber die letztere. Hier heißt es: In den alten Büchern sind die Liebenden vor Liebe oft wahnsinnig geworden. Ihr Haar wurde grau, ihr Kopf leer, ihre Haut fahl, vor Liebe, lese ich. Aber nie ist jemand wahnsinnig geworden aus Mangel an Liebe, die er nicht empfand. Auch das steht in den alten Büchern. So hätte denn der Mangel einmal sein Gutes. Ursula Krechel sagt hier, berichten die alten Bücher davon, dass Menschen wahnsinnig werden konnten, sobald ihre Liebe nicht erwidert wurde, muss man heute voll Erstaunen feststellen, dass niemand aus Mangel an Liebesfähigkeit krank wird. Es ist vielleicht die radikalste und traurigste Situation menschlichen Lebens, dass man nämlich den Verlust der Liebe nicht mehr merkt und alle Liebesgefühle im Menschen stumm werden, ohne dass es von einem bemerkt wird. Boto Strauß beschreibt in seinem umstrittenen Theaterstück Der Park die Unfähigkeit der Menschen, Lust zu empfinden. Um die Menschen zur Lust der Liebe zu wecken, erscheinen wie in Shakespeares Sommernachtstraum die mythologischen Figuren von Titania und Oberon. Was jedoch bei Shakespeare zur Vereinigung der Liebenden führt, trennt nun bei Strauß die Paare voneinander. Die Menschen nehmen nach all den turbulenten Ereignissen und verworrenen Beziehungen das Fest nicht an. Sie können nicht feiern, sich nicht freuen und keine Lust mehr empfinden. Selbst die 5 Gäste, die gekommen sind, geraten in die allergrößte Verlegenheit, wie es heißt. Der Anklang an Matthäus 22 ist unüberhörbar. Im Schlussmonolog entfaltet der Sohn dann seine eigene Vorstellung von einem herrlichen Fest. Es heißt, das ist das Paradies. Und der Sohn lässt das Wort des heiligen Augustinus aus dem Gottesstaat auf die Servietten drucken. Da werden wir feiern und schauen, schauen und lieben, lieben und preisen. Aber dennoch, die Einladung wird nicht aufgegriffen. Als Gegenbild entsteht dann das Bild einer frustrierten Wohlstandsgesellschaft. Und von ihr heißt es in Worten: Statt zu feiern, werden sie frösteln. Statt zu schauen, werden sie unter sich blicken. Statt zu lieben, werden sie witzeln. Statt zu preisen, werden sie nörgeln. Anders kann es gar nicht kommen. Es gibt also doch in allem Zerbrechen von der Liebe die Sehnsucht und eine Gnade. Die große Gnade ist, Liebe zu können und Liebe weiterzuschenken oder Liebe überhaupt erfahren zu können. Das wird als die Gnade empfunden. Ein zweites Thema: Atem der Sehnsucht. Dass die Entfremdung des Menschen noch von grundlegenderer Art ist, als sie bisher beschrieben wurde, zeigt sich besonders in den Erzählungen, Romanen und Kurzprosatexten Franz Kafkas. Er beschreibt immer wieder religiöses Milieu, aber bis zum Widerspruch entkleidet. In dem Prosatext Gespräch mit dem Beter heißt es: Es gab eine Zeit, in der ich Tag um Tag in eine Kirche ging, denn ein Mädchen, in das ich mich verliebt hatte, betete dort kniend eine halbe Stunde am Abend, unterdessen ich sie in Ruhe betrachten konnte. Was Sören Kierkegaard Regine Olsson über Jahre hinweg zumutete, das wollte Kafka den Menschen, die ihn liebten, ersparen. In einem Brief an Felice vom Juni 1913 schreibt er: Könntest du das ertragen, vom Mann nichts zu wissen, als dass er in seinem Zimmer sitzt und schreibt und auf diese Weise den Herbst und den Winter verbringen und gegen das Frühjahr zu den Halbtoten an der Tür des Schreibzimmers empfangen? Ist das ein mögliches Leben? Schreiben war für Franz Kafka eine Form des Gebetes. Und zwar als Gespräch mit sich selbst inmitten einer Welt, in der Gott vielleicht einmal gewesen war und in die er vielleicht irgendwann einmal zurückkehrt. In der gegenwärtigen Welt gilt kein Haben mehr, nur noch ein Sein, das mit dem letzten Atem der Sehnsucht Ausschau hält, selbst in Zeiten der Einsamkeit und Isolation. Und solange schreibt er. Ende März 1923 heißt es in einem Brief an den Arzt und Freund Robert Klopstock: Dieses Schreiben ist mir in einer für jeden Menschen um mich grausamsten, unerhört grausamen, davon rede ich gar nicht, Weise das Wichtigste auf Erden, wie etwa einem Irrsinnigen sein Wahn. Wenn er ihn verlieren würde, würde er irrsinnig werden. Oder wie einer Frau die Schwangerschaft. Und darum halte ich das Schreiben in zitternder Angst vor jeder Störung umfangen. Und nicht nur das Schreiben, sondern auch das dazugehörige Alleinsein. Diesem Ruf bleibt Franz Kafka treu, auch unter der Last des größten Alleinseins. Er zeichnet eine ganze Liste von Gründen auf, die für bzw. gegen die Heirat mit Felice Bauer sprechen. Erstens, Unfähigkeit allein, das Leben zu ertragen. Nicht etwa Unfähigkeit zu leben, ganz im Gegenteil. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass ich es verstehe, mit jemandem zu leben. Aber unfähig bin ich, den Ansturm meines eigenen Lebens, die Anforderung meiner eigenen Person, den Angriff der Zeit und des Alters, den vagen Andrang der Schreiblust, die Schlaflosigkeit, die Nähe des Irrseins, all dies allein zu ertragen, bin ich unfähig. Vielleicht, füge ich natürlich hinzu, die Verbindung mit F. Felice wird meiner Existenz mehr Widerstandskraft geben. Drittens, ich muss viel allein sein, weil ich geleistet habe, ist nur ein Folge des Alleinseins. Viertens, alles, was sich nicht auf Literatur bezieht, hasse ich, es langweilt mich, Gespräche zu führen. Gespräche nehmen allem, was ich denke, die Wichtigkeit, den Ernst, die Wahrheit. Fünftens, die Angst vor der Verbindung, dem Hinüberfließen, dann bin ich nie mehr allein. Franz Kafka also, der sich den Beruf des Schriftstellers aussucht, um überhaupt am Leben zu bleiben. Das Leben und Schreiben als Form eines Alleinseins, als die letzte Form des Inhalts, ja, seines Sinnes im Leben. Ein Leben lang ringt nun Kafka damit, inwieweit er sich der Welt, dem Bürgertum, also der Anständigkeit und Gemeinschaft und auch dem Glauben öffnen soll. Doch schließlich zieht er es vor, der einsame Schriftsteller zu bleiben. Dennoch, es ist eine Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift, besonders dem Alten Testament. Franz Kafka kennt die Heilige Schrift, ihre Verheißungen und die Propheten. Als Jude weiß er um das Land Kanaan, das einzige Hoffnungsland. Voller Sehnsucht schaut er nach dem Verheißenen aus, doch die Erfüllung der Verheißungen bleibt ihm verwehrt. Auf diesem Hintergrund beschreibt er in seinem Werk über das Schloss seinen eigenen Lebensweg. Hier verarbeitet er, literarisch verschlüsselt, sein Scheitern in Leben, Beruf, Ehe und Liebe. Das Schloss ist höher als alles, was er erreicht und was ihm gelingt. Und er wird es nie erreichen, solange er nicht gerufen und berufen wird. Der Weg zum ersehnten Ziel wird K. nicht kundgetan. Doch Franz Kafka wählt nicht den Abgrund der dunklen Mächte, den Selbstmord lehnt er für sich ab. Weiß er ja auch um das Sonnenlicht und ist bereit zu allem Schönen, selbst wenn diese positiven Seiten in seinem Werk keine Gestalt finden. Die Parabel dann, eine kaiserliche Botschaft, erzählt von einem Kaiser, der auf dem Sterbebett einem Boten die Botschaft ins Ohr flüstert. Eine Botschaft, von der es ausdrücklich heißt, dass der Kaiser sie gerade dir gibt und die ihm so wichtig ist, dass er sie durch den Boten wiederholen lässt, um die Richtigkeit durch Kopfnicken zu bestätigen. Der Bote aber ist unfähig, den großen Palast des Kaisers zu verlassen und die Botschaft zu übermitteln. Am Ende des großen Prosatextes heißt es: Niemand dringt hier durch und gar mit der Botschaft eines Toten. Du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. Es gibt also eine Botschaft und ein Gesandter, der die Botschaft richtig verstanden hat. Er ist unterwegs. Aber wird der Bote jemals die zahllosen Hindernisse auf dem Weg überwinden oder gar aus dem Palast herauskommen? Ist der Kaiser noch am Leben? Der letzt zitierte Satz lässt sogar fragen, ob der kaiserlichen Botschaft überhaupt einer Realität entspricht oder ob sie nur erträumt ist. Weniger bekannt blieb, dass Franz Kafka auch ein religiöser Aphoristiker war. Seine 8 hinterlassenen Oktavhefte bezeichnet Max Brod als Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg. Zahlreiche Tagebuch- und Briefaufzeichnungen gingen nicht unmittelbar in Kafkas literarisches Werk ein, enthalten aber wichtige Verdeutlichungen. Es heißt hier zum Beispiel: Der Mensch kann nicht leben, ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Unzerstörbarem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten dieses Verborgenbleibens ist der Glaube an einen persönlichen Gott. Franz Kafka leugnet also nicht dieses Vertrauen an einen persönlichen Gott. Und er weiß, ohne ein solches Vertrauen kann keiner leben. Aber entspricht diesem Vertrauen einer Realität? Er setzt sich nun mit dem biblischen Erbe auseinander. So schreibt er in seinem Tagebuch: Nur das Alte Testament sieht. Man hat Kafka einen modernen Hiob genannt, aber eben einen, der unter Gottes Abwesenheit leidet, weil er sich als einen aus dem Paradies endgültig Vertriebenen versteht, und zwar ohne Aussicht auf Rückkehr. Deshalb fasziniert ihn keine Geschichte der Bibel mehr als die vom Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies. In Paradoxen, Aphorismen begreift Franz Kafka seine eigene ausweglose Situation, die er im Schloss und in der kaiserlichen Botschaft soeben beschrieben hat. Aber es gibt ja letztlich keine Antwort. Und er bringt diese Ratlosigkeit in folgenden Worten prägnant zum Ausdruck, wenn er schreibt: Wir sind nicht nur deshalb sündig, weil wir vom Baum der Erkenntnis gegessen haben, sondern auch deshalb, weil wir vom Baum des Lebens noch nicht gegessen haben. Sündig ist der Stand, in dem wir uns befinden, unabhängig von Schuld. In diesen Sätzen reflektiert Franz Kafka die unmögliche Situation des Menschen. Sünde, nicht nur weil der Mensch etwas Böses getan hat, sondern Sünde auch, weil der Mensch in sich böse ist. Und die aussichtslose Frage und Erfahrung des Problems einer Omnipräsenz der Sünde und der Allgegenwart der Schuld ist so von Franz Kafka letztlich eine offene Frage. Das Alte Testament mit seinen Personen und Geschichten konfrontiert ihn mit seiner eigenen ausweglosen Existenz und erweist sich so nicht bloß als ein Trost, sondern auch als ein Erkenntnisbuch. Denn im Licht der Heiligen Schrift erkennt man den wahren Menschen, so wie er ist, in den ausdrücklichen Tiefen und Untiefen des Menschen. Ja, wie er sagt, nur das Alte Testament sieht. Es sieht die wahre Situation des Menschen. Das angeführte Zitat Kafkas endet dann mit den Worten: Nur das Alte Testament sieht, nichts noch darüber zu sagen. Keine 14 Tage später bricht es aus ihm heraus in einem bei ihm eher seltenen, gebetsartigen Text. Es heißt hier: Erbarme dich meiner, ich bin sündig bis in alle Winkel meines Wesens. Hatte aber nicht ganz verächtliche Anlagen, kleine gute Fähigkeiten, wütete mit ihnen, unberatenes Wesen, das ich war, bin jetzt nahe am Ende, gerade zu einer Zeit, wo sich äußerlich alles zum Guten für mich wenden könnte. Schiebe mich nicht zu den Verlorenen. Ich weiß, es ist eine lächerliche, in die Ferne und schon sogar in der Nähe lächerliche Eigenliebe, die daraus spricht. Aber lebe ich einmal, so habe ich auch die Eigenliebe des Lebendigen. Und ist das Lebendige nicht lächerlich, dann auch seine notwendigen Äußerungen nicht. Arme Dialektik, bin ich verurteilt, so bin ich nicht nur verurteilt zum Ende, sondern auch verurteilt, mich bis zum Ende hinein zu wehren. Immer wieder spricht Franz Kafka von Gestalten des alten Bundes, kaum aber von Jesus Christus. Gustav Janoch erinnert sich an eine Begegnung mit Franz Kafka, wo es heißt: Und Christus? Kafka neigte den Kopf. Das ist ein lichterfüllter Abgrund. Man muss die Augen schließen, um nicht abzustürzen. Sehnsucht und Abgrund gehören hier bei Franz Kafka zusammen. Und auch hierüber schreibt er folgende Worte: Ich bin nicht von der allerdings schon schwer sinkenden Hand des Christentums ins Leben geführt worden wie Kierkegaard und habe nicht den letzten Zipfel des davonfliegenden jüdischen Gebetsmantels noch gefangen wie die Zionisten. Ich bin Ende oder Anfang, jedoch ohne die Mitte einer vom Glauben getragenen Haltung. Bei Franz Kafka fehlt letztlich die Thematik eines Exodus, einer Befreiung und der Lösung. Alles ist ringen, suchen, letztlich offen. Im dritten Oktavheft 1917 heißt es dann: Wir sind mit dem irdisch befleckten Auge gesehen in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht. Das Licht des Endes aber nur so winzig, dass der Blick es immerfort suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzückendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel. Was soll ich tun oder wozu soll ich es tun, sind keine Fragen dieser Gegenden. Franz Kafka bleiben aus dem biblischen Erbe nur die Themen von Gesetz, Gericht, Vertreibung aus dem Paradies und die Situation des Sündenfalls. Aber die befreienden, erlösenden Kategorien des Glaubenslebens bleiben Franz Kafka zeitlebens fremd. Das Problem des Sündenfalls und des Schuldigwerdens wird in der modernen Literatur vielfach und hinreichend weiter bedacht. Und das, was Franz Kafka eher offen anspricht, wird nun auf vielfältige Weise gerade weitergedacht, besonders auch in der Frage der Theodizee, also wie ein gütiger Gott so viel Böses und so viel Leid überhaupt zulassen kann. Eine Frage, die seit der Aufklärung das philosophische und theologische Denken beschäftigt. Doch den Literaten geht es um keine theoretische Lösung, die auf dem Weg des Nachdenkens einzuholen ist, sondern um den praktischen Umgang mit der Erfahrung des Bösen, das unvermerkt in den Stoff der Existenz eingedrungen ist. Wir werden ja Tag für Tag mit diesem Bösen konfrontiert, sei es in den Nachrichten, in den aktuellsten Berichten. Gerade in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist das Thema der Schuld besonders häufig angesprochen. Schuld zu bewältigen und aus ihr herauszufinden, davon sagt Hilde Domin in ihren autobiografischen Aufzeichnungen von der Natur nicht vorgesehen. Sei unbequem, zuallererst dir selbst. Schade dir, indem du nicht in Schritt und Tritt gehst, indem du hinsiehst, statt wegzusehen, indem du aufstehst und protestierst, wo alle sitzen bleiben, als hätten sie einen Theaterplatz unter dem Hintern, indem du entscheidest von Fall zu Fall und sogar erst nach Kenntnis des Falles. Damit schadest du dir enorm. Hier schlägt der Schaden für den Einzelnen in den Nutzen der Gesellschaft um. Also Hilde Domin sagt hier, dort, wo einer nicht mitschwimmt, sondern aufsteht, kann es sein, dass er sich selber schadet, aber letztlich zum Nutzen der Gesellschaft. Eine wichtige Akzentverschiebung in der neuen Literatur hat dazu geführt, dass in ihr nicht mehr die persönliche Sündenproblematik vorherrscht. Das Phänomen von Schuld und Sünde wird als so komplex erfahren, dass die bisherige meist kirchliche Sündenauffassung als unzureichend erscheint. Was gemeinhin als Sünde ausgegeben wird, gilt vielen Literaten mehr und mehr als ein halb gutmütiges, vertrauliches und versuchsweise humoristisches Wort, wie Thomas Mann in einem Brief an Gerhard Hauptmann schreibt. In der Gegenwartsliteratur wird nicht von Sünde, sondern eher von Schuld gesprochen. Die Art und Weise, wie dieses Thema behandelt wird, lässt dann die neuen gesamtmenschlichen, gesellschaftlichen und politischen Dimensionen von Schuld erkennen. Es gibt in der modernen Literatur zwar auch die Thematik der Schuldvergessenheit, so bei Dürrenmatt und Handke, aber dies wird nicht als selbstverständlich registriert, sondern eher disqualifiziert. So stellen die Literaten immer wieder konkrete Schuldsituationen dar, die nach der Verantwortung fragen und eine vorschnelle Absolution ablehnen lassen. So sehen Sie mit diesem zweiten Thema Atem der Sehnsucht doch die Grundthemen des christlichen Glaubens angesprochen. Und es ist eine große Sehnsucht, die sich danach ringt, nämlich nach Erlösung, so bei Franz Kafka, oder nach Vergebung, oder auch nach Sinn in all dem, was wir als Schuld erfahren und die Bitte um Erbarmen und Erlösung. Ein drittes, was ich kurz ansprechen möchte, die Sinnsuche nach authentischem Leben. Die moderne Literatur ist erfüllt von der Frage nach authentischem Leben. Und die biografische Wende in der modernen Literatur ist insofern von besonderer Bedeutung, als die Literaten deutlich machen, dass und wie die eigene Biografie zu einer Frage nach einem erlösten Leben und dem Ort der Gottsuche werden kann. Eine Notiz von Max Frisch lässt erkennen, wie sehr er keineswegs nur Literatur schreiben will, sondern sich vor allem als eine literarische Existenz versteht. Er schreibt, und ich finde das sehr ehrlich und vor allen Dingen an ihn selber herausfordernd formuliert, nämlich dass er sagt, er will nicht nur schreiben, sondern er will auch das leben, was er schreibt. Und so sagt er, ich probiere Geschichten an wie Kleider. Immer öfter erschreckt mich irgendeine Erinnerung. Meistens sind es Erinnerungen, die eigentlich nicht schrecklich sind. Viele Bagatellen sind nicht wert, dass ich sie erzähle in der Küche oder als Beifahrer. Es erschreckt mich nur die Entdeckung, ich habe mir mein Leben verschwiegen. Ich habe irgendeine Öffentlichkeit bedient mit Geschichten. Ich habe mich in diesen Geschichten entblößt. Ich weiß bis zur Unkenntlichkeit. Ich lebe nicht mit der eigenen Geschichte, nur mit Teilen davon, die ich habe literarisieren können. Es fehlen ganze Bezirke, der Vater, der Bruder, die Schwester. Im vergangenen Jahr ist meine Schwester gestorben. Ich bin betroffen gewesen, wie viel ich von ihr weiß. Nichts davon habe ich je geschrieben. Es stimmt nicht einmal, dass ich immer nur mich selbst beschrieben habe. Ich habe mich selbst nie beschrieben. Ich habe mich nur verraten. Das Zeugnis, um das es Max Frisch geht, ist mehr als ein rein autobiografisches. Dies lässt sich an dem Bedeutungswandel erkennen, den die Biografie in diesem Jahrhundert erfahren hat. Zur biografischen Mode, wie Löwenthal es nennt, der 20er Jahre, kommt es dadurch, dass nach den Erschütterungen des Ersten Weltkriegs und angesichts des rasanten Verfalls der Werte die Biografien großer Persönlichkeiten erneut Ideale und Wertmaßstäbe hochhalten sollen. In den Biografien großer Menschen kann der Einzelne wieder neue Vorbilder für sich und den eigenen Lebensweg erkennen. Auch wenn bei der literarischen Darstellung der biografische Wahrheitsgehalt nicht immer durchgehalten wird, ist der ideelle Wert enorm. Dabei kommt gerade dem aufgezeichneten Tagebuch eine große Bedeutung zu, weil es eben sehr persönliche und private Einblicke in die Entwicklung der Persönlichkeit gibt. Max Frisch stellt hier die Frage nach der authentischen Biografie auf die ihm eigene Weise. In seinen Werken Stiller und Biografie geht es um ein Spiel von drei Personen. Kürmann experimentiert immer neue Biografien durch, findet aber am Ende schließlich in seine eigene zurück. Im Vorspruch auf Tschechows Drei Schwestern schreibt Frisch: Ich denke häufig, wie wenn man das Leben noch einmal beginnen könnte, und zwar bei voller Erkenntnis, wie wenn das eine Leben, das man schon durchlebt hat, sozusagen ein erster Entwurf war, zu dem das zweite die Reinschrift bilden wird. Ein jeder von uns würde dann, so meine ich, bemüht sein, vor allem sich nicht selber zu wiederholen. Zumindest würde er für sich selber eine andere Lebensweise schaffen. Stiller kann kein anderer werden als der, welcher er ist. So muss er sich am Ende so annehmen, wie er ist. Der Staatsanwalt bemerkt hierzu schließlich: Viele erkennen sich selbst, nur wenige kommen dazu, sich selbst auch anzunehmen. Wie viel Selbsterkenntnis erschöpft sich darin, den anderen mit einer noch etwas präziseren und genauen Beschreibung unserer Schwächen zuvorzukommen, also in Koketterie. Aber auch die echte Selbsterkenntnis, die eher stumm bleibt und sich wesentlich nur im Verhalten ausdrückt, genügt noch nicht. Dass die Selbstannahme mit dem Alter von selbst komme, ist nicht wahr. Es braucht die höchste Lebenskraft, um sich selbst anzunehmen. In der Forderung, man solle seinen Nächsten lieben wie sich selbst, ist es als Selbstverständlichkeit enthalten, dass einer sich selbst liebe, sich selbst annimmt, so wie er erschaffen worden ist. Soweit Max Frisch, als er sagt, es genügt nicht zu lieben. Und es genügt auch nicht, einfach nur sein Leben zu registrieren, sondern man muss es anzunehmen lernen. Die Gläubige durchdringen menschlichen Lebens kann nicht im Ton belangloser Plaudereien und subjektiver Betroffenheiten verlaufen. Dafür spricht das Leid im menschlichen Leben eine zu harte und zu eindeutige Sprache. Die Heilige Schrift bezeugt, dass gerade im Erzählen vom Handeln Gottes immer auch die Erfahrung der Unbegreiflichkeit Gottes sichtbar wird, die aufs Engste mit der Erfahrung des Leidens verbunden ist. Es heißt hier bei Hans-Urs von Balthasar: Man kann nicht genug betonen, dass diese Exegese Gottes in der gesamten Welt der Religionen völlig analogielos dasteht. Hier legt Gott sein Tiefstes im Leiden aus, und zwar in einem freiwilligen, die fremde Schuld übernehmenden Leiden, während alle übrigen vom Menschen zu Gott hin gebahnten Wege solche der Überwindung des Leidens, der Suche nach einem glückseligen Leben, der Unangefochtenheit von den Fairnissen des Lebens sind. Und so ist es auch bei Max Frisch, nämlich das, was das Leben ausmacht, die letzte Kunst ist, dieses Leben anzunehmen und anzunehmen zu lernen. So wie Christus auch selbst sein Leben angenommen hat. Wer auf seinem Lebensweg in der Erfahrung des Leidens, dem Unergründbaren und alles übersteigende Geheimnis Gottes begegnet, der wird die äußerste Herausforderung im Glauben durchzustehen haben. Und so spricht gerade Max Frisch die entscheidende Frage unseres Glaubens an. Ob wir nämlich nicht nur äußerlich glauben, sondern ob unsere authentische Existenz wirklich derart ist, dass wir unser Leben so lernen anzunehmen, wie es ist, nicht einfach äußerlich, sondern als Zeugnis des Glaubens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, zum Schluss der letzte Punkt, nämlich, was ist die Antwort auf die Frage des Lebens? Der Dialog zwischen der Theologie und Literatur ist mit der Rede auf dem Areopag in der Apostelgeschichte 17 eröffnet. Dort heißt es, die Menschen sollten Gott suchen, ob sie ihn ertasten und finden könnten, denn keinem von uns ist er fern. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind von seiner Art. Der einzige Dichter, den das Neue Testament an dieser Stelle erwähnt, ist Aratos aus Zilizien, 3. Jahrhundert vor Christus. Die Worte der Dichter gewinnen hier geradezu die Funktion eines Schriftbeweises. Wohl kennt Paulus noch keinen formalisierten theologischen Offenbarungsbegriff. Und so kann er noch ganz unbefangen sagen, die Dichterworte als Zeugnisse für die Echtheit und Unteilbarkeit der Wahrheit nehmen, in der sich Gott sein Geschöpf und den Menschen mitgeteilt hat. So gibt es auch ein Zeugnis von Gott in der Literatur, in den Erfahrungen, die Literaten ansprechen und ihrem eigenen Leben durchmachen. Und ihren Dienst werden die Literaten umso mehr leisten können, als sie oft sehr unmittelbar im Leben stehen und ihre Erfahrung ins Wort bringen, auch wenn diese sie zuweilen selber aufreiben. Reinhold Schneider beschreibt den Schriftsteller einmal als eine unmögliche, mögliche Existenz, als einen scheiternd Gelingenden und einen gelingend Scheiternden. Es ist jener Unerträgliche, der den Protest Jesu Christi in die Zeit zu werfen versucht, ein Unruhestifter, der Ankläger, der Wurm des Gewissens, verhasst den Mächtigen, höchst unerwünscht den Oberhirten, willkommen den Feinden Christi, nicht um seiner, sondern um ihrer Sache willen. Ein Narr zwischen allen Fronten, belastet mit dem Vorwurf richterlicher Überheblichkeit, während es sich doch jede Stunde richtet und wissentlich jede Stunde an der Kunst wie am Christentum versagt. So sagt Reinhold Schneider mit diesen Worten, der Schriftsteller hat eine Existenz der Ehrlichkeit und der Wahrhaftigkeit. Er sieht sich herausgefordert, das Leben in seiner unmöglichen Möglichkeit zu beschreiben. Unmöglich ist auch die Existenz des Schriftstellers dadurch, dass er Unvereinbares nicht nur schreibt, sondern vielleicht im eigenen Leben sogar selber durchmacht, gleichsam am eigenen Leibe experimentiert. So notiert Reinhold Schneider 1934, im Grunde habe ich kein Stadium meines Lebens wirklich überwunden. Gestalten, die mich einmal beschäftigten, kehren mit Sicherheit zurück. Wirklich fruchtbar sind nur die unheilbaren Konflikte. Die Synthese ruht im Gegensatz selbst, darin, dass der Konflikt gelebt wird. Denn nur das Leben verbindet das Unvereinbare, indem es dieses umfasst und sich an ihm verzehrt. Es gibt Fragen, die ihre Antwort erst im Leben finden. Dies wollte ich Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, diesem kleinen Einblick in die moderne Literatur zeigen. Und vielleicht ist gerade die Auseinandersetzung mit modernen Literaten ehrlicher als manche beschwichtigende Predigt oder manches beschwichtigendes Wort, dass Gott uns einfach so liebt, wie wir sind. Es gibt auch eine Herausforderung des Lebens, die nur im Leben, und zwar im gläubigen Leben, beantwortet wird, und zwar durch die Existenz. Wie auch viele es vermutlich in ihrem Alltag selber tun, indem sie gerade die Last des Alltags tragen, aber aus der Antwort des Glaubens heraus. Und so geben sie durch ihr eigenes Leben eine authentische Antwort auf die Frage nach dem Leben. Und darin liegt die Authentizität unseres Lebens im Glauben, dass wir nämlich nicht nur leben, sondern dass wir es auch annehmen zu leben und darin versuchen, auch ein Zeugnis der Hoffnung zu geben. So wollte ich durch diese geringen Ausführungen aus der modernen Literatur noch einmal einen kleinen Einblick geben an die Fragen unserer Zeit, aber auch die Herausforderungen, die durch Zeugnisse unserer Zeit gegeben sind. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und alles Gute.
Ein herzliches Vergelt's Gott an Pater Professor Dr. Michael Schneider für seine Gedanken zum Thema Glaubenserfahrung in der modernen Literatur. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal anhören möchten, haben Sie dafür zwei Möglichkeiten. Entweder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und klicken da den Reiter Podcast an. Da finden Sie dann auch die Sendung Spiritualität und können dann innerhalb der nächsten Stunden eine entsprechende Datei herunterladen, um diesen Vortrag noch einmal anzuhören. Oder Sie rufen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120 an und bestellen sich da eine CD, auf der dieser Vortrag drauf sein wird. Eine weitere Möglichkeit gibt es auch noch, und zwar, Sie können den Vortrag einfach nachlesen unter dem Infofeld zu der Sendung. Finden Sie einen Link, der Sie zu dieser Datei führen wird, wo Sie den Vortrag noch einmal nachlesen können. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei waren, dass Sie eingeschaltet haben. Ihr Nikolaus Albert.